Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
In denen wir uns auch heute wieder intensiv mit dem neuartigen Coronavirus und seiner Verbreitung beschäftigen. Es soll den ersten Todesfall eines deutschen Staatsbürgers gegeben haben. Das ägyptische Gesundheitsministerium hat das gemeldet. Der 60-jährige Mann sei vor einer Woche eingereist. Die Meldung hat uns vor einer halben Stunde erreicht und wir schauen, ob wir im Laufe der Sendung weitere Informationen dazu bekommen. Vom Ausbruch stark betroffen ist der Norden Italiens, weswegen die Regierung in Rom die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Menschen in der Nordregion drastisch eingeschränkt hat. Auch das wird dann Thema sein. Und angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Beim Treffen der Spitzen von Union und SPD nachher im Kanzleramt wird es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Verbreitung gehen. Darüber berichten wir dann ausführlich. Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze wird uns beschäftigen. Sie ist weiter sehr angespannt und wir berichten ausführlich vom Sport zum Abschluss dieser Sendung. Um das schottische Unabhängigkeitsstreben geht es dann im Anschluss ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund hier im Deutschlandfunk. Ich bin Petra Einsminger, schön, dass Sie zuhören. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das entschlossene Handeln der Regierung in Rom gelobt. Millionen Menschen sind von den neuen drastischen Anordnungen betroffen. Jörg Seiselberg informiert darüber. Die italienische Regierung hat also einen großen Teil des Nordens zur Sperrzone erklärt.
Dieser Schritt, macht Ministerpräsident Giuseppe Conte deutlich, sei ihm nicht leicht gefallen. Angesichts des in den vergangenen Tagen aber weiter rasanten Anstiegs der Coronavirus-Infektionen im Land, sei ihm und seiner Regierung keine andere Wahl geblieben. Die Entwicklung zeige, so Conte, wir stehen vor einer Notlage, einer nationalen Notlage. Fast 6000 Coronavirus-Infektionen gibt es mittlerweile in Italien. Zuletzt wurden innerhalb von 24 Stunden über 1000 neue Fälle gemeldet. Über 230 mit dem neuen Virus infizierte Menschen sind bislang gestorben. Die Regierung weist mit dem in der Nacht beschlossenen Dekret an, rein oder raus aus den betroffenen Gebieten dürfen die Menschen nur noch aus, Zitat, schwerwiegenden und unaufschiebbaren Gründen. Ziel dieser drastischen Maßnahme sei, erläutert Italiens Regierungschef, die Ausbreitung der Infektionen zu begrenzen. Wir können uns nicht erlauben, dass das passiert. Gleichzeitig müssen wir so vorgehen, dass eine Überlastung der Krankenhauseinrichtungen vermieden wird. Von den beschlossenen Maßnahmen sind rund 16 Millionen Menschen betroffen, ein Viertel der italienischen Bevölkerung. Das Dekret gilt für die gesamte Lombardei, die einwohnerstärkste Region Italiens, mit ihrer Millionenmetropole Mailand, sowie 14 Provinzen, unter anderem Venedig, Padua, Parma, Piacenza, Modena, Asti und Novara. Allerdings, der Flug- und Bahnverkehr nach Norditalien ist nicht vollständig gestoppt. Die Polizei kann aber jeden, der die Sperrzone verlassen will, nach seinen Gründen fragen und ihn gegebenenfalls zurückweisen. Eine Absperrung aller Ausfallstraßen ist nach Einschätzung der Regierung aufgrund der Größe des Gebiets nicht möglich. Ministerpräsident Conte appellierte aber an das Verantwortungsgefühl der Menschen in den betroffenen Gebieten und rief sie auf, ihre Mobilität auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen Unannehmlichkeiten bereiten und persönliche Opfer erfordern. Aber dies ist jetzt der Moment der Selbstverantwortung. Wir müssen verstehen, dass wir uns alle an diese Maßnahmen halten müssen. Wir dürfen nicht glauben, schlau zu sein und gegen diese Maßnahmen anzugehen. Wir müssen unsere Gesundheit und die unserer Liebsten schützen. Die Nachrichtenagentur ANSA aber berichtet, noch im Laufe des Tages hätten sich viele Menschen aus Mailand per Bahn und Bus auf den Weg nach Süditalien gemacht. Kontrollen an den Bahnhöfen habe es nicht gegeben. Der Präsident der süditalienischen Region Apulien, Michele Emiliano, droht mittlerweile allen Personen, die aus den betroffenen Gebieten anreisen, sie in Quarantäne zu stecken. Das Anti-Corona-Dekret der Regierung in Rom sieht über die Reisebeschränkungen hinaus weitere Maßnahmen vor. Im gesamten Land bleiben Theater, Museen und Kinos geschlossen, Großveranstaltungen sind verboten. In der Gastronomie, erläutert Conte, gelten ab sofort im ganzen Land strenge Vorschriften. Der Betrieb von Restaurants und Bars ist erlaubt, aber mit der Verpflichtung der Betreiber, zwischen den Menschen einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu gewährleisten. Im Fall eines Verstoßes sind Strafen bis hin zu einer Aussetzung des Betriebs vorgesehen. In den Sperrgebieten im Norden, Italiens Medien sprechen wegen des nicht strikten Ausreiseverbots von einer orangenen Zone, dürfen Restaurants und Bars zudem nur bis 18 Uhr geöffnet sein. Das Auswärtige Amt teilt mit, deutsche Urlauber in Norditalien sollten nach dem derzeitigen Stand keine Probleme haben, an ihren Wohnort zurückzukehren. Auf dem Weg zur Grenze aber müssten sie mit Nachfragen und Kontrollen durch die italienische Polizei rechnen. Von Reisen in die betroffenen Gebiete Norditaliens rät das Auswärtige Amt zurzeit ab.
Jörg Seiselberg über die Lage in Italien, dem Land in Europa mit den meisten bestätigten Infektionen. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung gibt es nicht. Meist aber verläuft die Erkrankung ja auch harmlos, mit gar keinen oder nur leichten Symptomen wie Frösteln und Halsschmerzen. Es gibt aber eben auch Todesfälle und es geht nun darum, die Verbreitung zu verlangsamen, wie auch Gesundheitsminister Spahn von der CDU noch einmal betont hat heute. Auch im Koalitionsausschuss, der jetzt am Abend tagt, wird es um die weitere Verbreitung des Virus gehen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft nämlich. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio erklärt das genauer. Der Gesundheitsminister hat vor dem Treffen der Spitzen von Union und SPD in Sachen Corona auch noch eine Empfehlung rausgegeben.
Ein Verbot ist es noch nicht, nur ein Appell. Der aber ist dringlich und er platzte am Nachmittag in die sonntägliche Ruhe. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollten hierzulande abgesagt werden, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er sei sich über die Folgen für Bürgerinnen und Bürger wie für die Veranstalter bewusst, aber die Gesundheit gehe vor. Das habe insbesondere für kleine Betriebe, für Handwerker, Gastronomen oder Dienstleister große wirtschaftliche Folgen. Daher sollte hier über gezielte und zügige Hilfen nachgedacht werden, erklärte Spahn wenige Stunden vor Beginn des Koalitionstreffens, auf dem Union und SPD genau solche Hilfsmaßnahmen beschließen wollen. Absehbar sind Liquiditätshilfen für Unternehmen, denen Lieferketten wegbrechen oder die Arbeit ausgeht. Vor allem aber sollen die Regeln für den Bezug für Kurzarbeitergeld vereinfacht werden. Norbert Walter-Borjans, der als SPD-Vorsitzender am Abend in der Runde dabei sein wird, bestätigt dies im Deutschlandfunk.
Wir müssen darüber nachdenken, dass Menschen jetzt nicht nur, wenn der Gesamtmarkt gestört ist, Kurzarbeit oder Unternehmen Kurzarbeit beantragen können, sondern dass das auch branchenbezogen und betriebsbezogen gehen kann. Wir wollen auch bei Teilmarktstörungen die Möglichkeit haben, dass bis zu 2 Jahren Kurzarbeitergeld zur Verfügung steht.
Bisher gibt es Kurzarbeitergeld, wenn mindestens 1/3 der Belegschaft eines Unternehmens betroffen ist. Diese Schwelle könnte auf 10% gesenkt werden. Im Gespräch ist auch, Firmen mit Kurzarbeit bei den Sozialbeiträgen zu entlasten. Am Geld jedenfalls scheitert es nicht, versicherte bereits gestern Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wir haben Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit aus den guten Zeiten der Arbeitsmarktentwicklung von insgesamt 26 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind für schwierige Zeiten gerüstet.
Tatsächlich ist die Koalition auch mit Blick auf den Bundeshaushalt in einer komfortablen Lage. Dort sind im letzten Jahr Überschüsse von 17 Milliarden Euro liegen geblieben. Doch die Entscheidung über deren Verwendung steht inzwischen ebenfalls ganz im Zeichen der Corona-Krise. Etwa 12 Milliarden Euro könnten für höhere Investitionen in den nächsten Jahren abgezwackt werden. Mit den restlichen 5 Milliarden würde die SPD gerne die Teilabschaffung des Soli für die unteren 90% der Steuerzahler auf den 1. Juli dieses Jahres vorziehen. Norbert Walter-Borjans.
Es wären 5 Milliarden Konjunkturprogramm, weil diese Bevölkerungsgruppen, die das kriegen würden, die geben einen großen Teil des Geldes, das sie einsparen, auch aus, stecken das in die Wirtschaft und fangen etwas auf, was an anderer Stelle verloren geht.
Die Union, die sich erst etwas zierte, deutet inzwischen an, dies mitzutragen. Das Hauptproblem der Zeit, die Finanzämter müssten das Ganze technisch handhaben können. Wenn das gelöst sei und Finanzminister Scholz das ohne neue Schulden hinbekomme, spreche nichts dagegen, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhard Rehberg, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Was hier nach schneller Lösung klingt, schafft heute Abend möglicherweise zusätzliche Zeit für eine längere Debatte über die Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze. Drängend ist vor allem das Problem der etwa 1000 teilweise schwerkranken Kinder in Flüchtlingslagern wie auf Lesbos.
Es geht um jetzt,
betont SPD-Chef Walter-Borjans. Die EU dürfe nicht zusehen, wie Kinder sterben, nur weil man irgendwelche Prinzipien aufrechterhalten wolle. Und für die SPD kann es dabei nur eine Lösung geben.
Und die sieht so aus, dass wir mit europäischen Staaten zusammen eine Lösung finden werden. Dass wir aber auch sagen, wir werden die Menschen nicht sterben lassen, wenn diese Lösung nicht schnell herzustellen ist.
Übersetzt, Deutschland soll im Zweifel Flüchtlinge auch dann schon aufnehmen, wenn die EU-Staaten keine schnelle Lösung finden. CSU-Chef Markus Söder ist allerdings dagegen. Wir brauchen eine europäische Lösung und keinen deutschen Alleingang, sagte er der Welt am Sonntag. Schützenhilfe bekommt er von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Zuwanderung müsse vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre so gesteuert werden, dass die Tragfähigkeit von Migration und der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft erhalten bleiben, erklärte Brinkhaus.
Der Koalitionsausschuss tagt heute ab 19 Uhr. Die Informationen von Theo Gers. Thema dann auch die Situation an der türkisch-griechischen Grenze, über die wir auch gleich ausführlich berichten werden. Wir bleiben noch bei der Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Weltweit haben sich inzwischen mehr als 106.000 Menschen infiziert. Die Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung, die stoßen nicht überall auf Verständnis, wie Sabine Hackländer aus Hongkong berichtet. Die Quarantänemaßnahmen für China-Rückreisende sorgen dort für Proteste.
Sie sind also zurück, rund 450 in der chinesischen Stadt Wuhan gestrandete Hongkonger. Sie waren von der Abriegelung der Stadt nach Ausbreitung des Coronavirus überrascht worden. Nun sind die beiden Maschinen vor wenigen Tagen auf dem internationalen Flughafen in Hongkong gelandet. Doch den Rückkehrern schlägt offenes Misstrauen entgegen. Viele fürchten sich vor einer weiteren Ausbreitung des Virus durch die zumeist aus Festlandchina stammenden Menschen. Auch deshalb ist es am Wochenende zu Protesten in einem Hongkonger Vorort gekommen. Dort soll das örtliche Krankenhaus auf Beschluss der Stadtregierung in eine Quarantänestation verwandelt werden, so wie bereits mehrere Hotels und andere Örtlichkeiten Hongkongs zuvor. Der Ärger darüber sei groß, berichtet der 20-jährige Jay, der zu dem nicht genehmigten Protestmarsch gekommen ist. Ich bin gegen die Klinik als Quarantänezentrum, weil sie viel zu nah bei uns im Viertel ist. Deshalb sind wir heute hier. Doch die Demonstration läuft anders als geplant. Ein Großaufgebot der Polizei treibt die überschaubare Menge auseinander. Einzelne Demonstranten werden festgesetzt und gefilmt, Journalisten währenddessen auf Abstand gehalten. Und immer wieder drohen die Polizisten mit dem Einsatz von Pfefferspray. Das wiederum empört auch jene, die eigentlich nur einen Einkaufsbummel hatten machen wollen.
We just get off. We want to go to buy something and then see this maybe Hong Kong. I think the police is totally out.
Die Polizei sei außer Rand und Band, sagt diese junge Frau, die ansonsten nicht zu der Demonstration gekommen wäre. Dass die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus dennoch höchst umstritten sind, zeigt die Festnahme mutmaßlicher Bombenleger an diesem Wochenende. Die 10 Verdächtigen sollen eine Serie von Anschlägen mit selbstgebauten Sprengsätzen verübt haben. Ihr Motiv wäre demnach offener Rassismus. Menschen aus Festlandchina sollten davon abgehalten werden, nach Hongkong zu kommen. Entsprechende anonyme Botschaften verbreiteten sie nach jeder erfolgten Detonation in den sozialen Netzwerken.
Sabine Hackländer über die Proteste in Hongkong gegen die Quarantänemaßnahmen. Wie sich das Virus auf das Reisen auswirken könnte, das können Sie bei uns im Internet nachlesen unter dlf.de/Nachrichten. Was sollten Sie beachten, lesen Sie dort. In dem von der Viruserkrankung stark betroffenen Land China sind beim Einsturz eines als Quarantäneunterkunft genutzten Hotels mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Dazu die Informationen von Alexander Dorloff.
Die Unterkunft in der südostchinesischen Stadt Guangzhou war für Menschen, die wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne stehen. Weil immer noch Menschen vermisst und unter den Trümmern vermutet werden, dauern die Rettungsarbeiten nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums weiter an. Rund 1500 Einsatzkräfte seien im Einsatz. Mehrere Dutzend Menschen konnten bereits lebend geborgen werden, darunter auch Kinder. Das zeigen veröffentlichte Videos von der lokalen Feuerwehr. Laut staatlicher chinesischer Medien ergab eine erste Untersuchung, dass Renovierungsarbeiten im Gebäude der Auslöser für den Einsturz gewesen sein könnten. Die Polizei nahm den Besitzer des Gebäudes vorläufig in Gewahrsam. Offenbar hatten ihn die Arbeiter kurz vor dem Unglück noch angerufen, weil ein Stützpfeiler im Gebäude deformiert gewesen sei. Das Hotel mit rund 80 Zimmern wurde 2018 eröffnet. Laut staatlicher chinesischer Nachrichtenagentur Xinhua war es erst kürzlich in eine Quarantäneunterkunft für Menschen umgewandelt worden, die aus anderen Provinzen nach Guangzhou kamen. Konkrete Verdachtsfälle unter ihnen gab es aber nicht. Alle Bewohner seien negativ getestet worden. Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus geht in China laut offiziellen Angaben weiter zurück. Die Nationale Gesundheitskommission in Peking meldete zuletzt 44 neue Infizierte. Das ist der geringste Wert seit Wochen.
Axel Dorloff informierte. Über das bevorstehende Treffen der Spitzen der Großen Koalition haben wir eingangs berichtet. Es wird da auch um die Situation auf den griechischen Inseln und an der griechisch-türkischen Grenze gehen. Die Lage dort droht zu eskalieren, weswegen der türkische Präsident morgen auch in Brüssel mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel sprechen wird. Wie kann die Situation entschärft werden? Darum soll es gehen. Christian Buttgereit schildert die Situation an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Noch immer harren dort auf türkischer Seite viele Migranten aus. Griechische Grenzschützer lassen sie nicht durch.
Eine Gruppe von Flüchtlingen sitzt vor einem Teehaus in Karaac, dem letzten Dorf vor dem seit gut einer Woche geschlossenen Grenzübergang Pasarkule. Auf dem Tisch ein Gewirr aus Steckdosenleisten und Kabel. Eine der wenigen Gelegenheiten, die Handys aufzuladen. Im Camp am Grenzzaun sei das nicht möglich, sagt der 26-jährige Marokkaner Bouchaib. Einer seiner Schicksalsgenossen zeigt ein Video, das er am Abend zuvor selbst aufgenommen habe. Zu sehen sind Tränengas, Feuer am Grenzzaun und pures Chaos. Die Feuer sind eine Art von Protest. Ich weiß auch nicht warum, aber das machen die Pakistanis. Sie sehen das Ganze offenbar als eine Art Krieg. Bouchaib erzählt, von türkischer Seite sei versucht worden, ein Loch in den Grenzzaun zu schneiden. Die griechischen Sicherheitskräfte hätten das mit Tränengas verhindern wollen. Meldungen türkischer Sicherheitskräfte würden die Migranten regelrecht zum Grenzübertritt prügeln, bestätigt niemand der Flüchtlinge hier. Allerdings habe man sie vor die Wahl gestellt, entweder bei nächster Gelegenheit die Grenze zu überqueren oder sich aber in einen der bereitgestellten Busse nach Istanbul zu setzen. Kurz nach dem Interview treibt etwa ein Dutzend Polizisten Bouchaib und die anderen Flüchtlinge zurück ins Camp. Sie haben gesagt, dass wir zurück ins Camp müssen. Es ist verboten, hier im Dorf herumzulaufen. Aber wir müssen Essen kaufen, unsere Handys aufladen, duschen. Ich habe jetzt seit 5 Tagen nicht mehr geduscht. Meldungen, dass schon in den vergangenen Tagen einige Flüchtlinge an eine andere Stelle der Grenze gebracht wurden, bestätigen Anwohner eines Dorfes am Grenzfluss Meric. Immer wieder seien Busse mit Migranten gekommen. Dort, wo sie hingefahren sein sollen, stoppt jetzt die Gendarmerie jedes Fahrzeug und droht den Insassen mit sofortiger Festnahme. Im letzten Dorf vor dem Checkpoint parkt ein betagter Bus. Als der Fahrer die Tür öffnet, sind 11 verängstigt blickende junge Männer zu sehen. Sie stammen aus Syrien, Marokko und Palästina. Ihre Kleidung ist verschmutzt, keiner von ihnen trägt Schuhe. Sie seien gerade aus Griechenland zurück auf das türkische Ufer gebracht worden, erzählen sie. Sie seien bereits 4 Tage in Griechenland gewesen. In Komotini habe die Polizei sie geschnappt. Die Polizei und griechische Soldaten hätten sie geschlagen. Ihnen Handys, Geld und Schuhe abgenommen. Einige zeigen Wunden an den Armen und Beinen. Ihre Erzählungen decken sich mit den Berichten anderer Geflüchteter, die bereits die Grenze überquert hatten und zurückgebracht wurden. Der griechische Vizemigrationsminister Yorgos Komoutsakos verteidigte gegenüber der Welt am Sonntag das harte Vorgehen gegen Flüchtlinge. Die Fluchtbewegung aus der Türkei sei, so wörtlich, eine Gefahr für die griechische Sicherheit. Beim Weg der Migranten über den Grenzfluss Richtung Griechenland sollen inzwischen auch die vom türkischen Innenminister Soylu angekündigten Spezialkräfte zum Einsatz kommen, berichten Anwohner. Sie begleiten die Flüchtlinge, so wie Bodyguards, sagt ein Dorfbewohner. Plötzlich hält ein Privatwagen mit Mannheimer Kennzeichen. Der Fahrer steigt aus, öffnet den Kofferraum und beginnt, Plastiktüten mit Lebensmitteln an die Flüchtlinge zu verteilen. Er sei eigentlich zum Urlaub hier, habe sich dann aber zu einer spontanen Hilfsaktion entschieden.
Das habe ich von der Deutschland, von meiner Familie, habe ich angerufen. Die brauchen sowas zum Essen, Trinken und die haben versammelt und haben sie zu mir geschickt. Danach gleich bin ich noch einkaufen gegangen und habe ich dir alle Sachen gekauft für deine Leute.
Die Migranten nehmen die Hilfe dankbar entgegen. Bis der Bus Richtung Istanbul abfahren soll, stehen sie um ein Feuer und rufen Türkei, 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 Türkei. Ihre Enttäuschung über Europa sitzt tief.
Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze schilderte uns Christian Buttgereit. Zum Internationalen Frauentag wirbt unter anderem die Kanzlerin für mehr Gleichberechtigung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Die Männer sollten sich nach Auffassung von Angela Merkel mehr Zeit nehmen für die Familie. Auch Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat sich anlässlich des heutigen Weltfrauentags zu Wort gemeldet. Frauen wollten keine Glückwünsche und Feierlichkeiten, sondern eben Gleichberechtigung, twitterte sie. Wie steht es um die Gleichberechtigung international in der Politik? Dietrich Karlmeurer hat dazu Daten. Es hat sich was getan im zurückliegenden Vierteljahrhundert.
25 Jahre nach der 4. Frauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking hat die Interparlamentarische Union, IPU, die Zusammensetzung der Parlamente von 191 Staaten miteinander verglichen. Innerhalb eines Vierteljahrhunderts stieg der durchschnittliche Frauenanteil von 11,3 auf 24,9%, sagte in Genf bei der Vorstellung der Studie der Generalsekretär der EPU Martin Chugong. Allerdings habe sich der Zuwachs von Frauen in den Parlamenten zuletzt abgeschwächt.
We see a slowdown in the
Wir sehen, dass sich die Steigerung der parlamentarischen Beteiligung von Frauen verlangsamt. Im letzten Jahr berichteten wir über einen Anstieg von 0,9%. Das war schon ein Tiefststand, aber in diesem Jahr beobachteten wir einen Anstieg von 0,6%, was nicht sehr gut ist. Es scheint einen Rückschlag zu geben, wenn es um die politische Beteiligung von Frauen geht. Grundsätzlich wird in der Studie eine Verschiebung festgestellt. Vor 25 Jahren wurde die Liste der Länder mit dem höchsten Anteil von Parlamentarierinnen von europäischen Staaten angeführt. Auf den ersten Plätzen lagen Staaten aus Nordeuropa, Schweden, Norwegen und Dänemark. Doch das hat sich geändert, so Martin Chugong von der Interparlamentarischen Union.
In Beijing, Europa.
Damals in Peking war Europa der wichtigste Kontinent oder die wichtigste Region, wenn es um die parlamentarische Vertretung von Frauen ging. Es stand an der Spitze, aber heute nicht mehr. Die Amerikas haben das Ruder übernommen und sind nun die führende Region mit mehr als 31% weiblichen Parlamentsmitgliedern. An der Spitze des Vergleichs, der sich allein auf die Statistik und nicht auf die Einhaltung demokratischer Prinzipien in den jeweiligen Staaten stützt, steht allerdings Ruanda in Ostafrika mit einem Frauenanteil von 61% im Parlament, gefolgt von Kuba und Bolivien mit jeweils über 53%. Starke Zuwächse von Frauen verzeichneten übrigens die Parlamente in einer ganz bestimmten Gruppe von Staaten. Einige andere Regionen sind stark im Kommen, etwa die arabischen Länder, aufgrund der Reformen, die dort infolge des arabischen Frühlings stattgefunden haben. So landen die Vereinigten Arabischen Emirate auf Platz 4 im Ländervergleich. Dort gibt es genauso viel weibliche wie männliche Abgeordnete. Deutschland erreicht mit einem Frauenanteil im Bundestag von 31,2% zwar einen überdurchschnittlichen Wert, kommt aber dennoch im internationalen Vergleich lediglich auf Rang 48. In 9 Staaten sind weniger als 5% der Abgeordneten weiblich. Die Pazifikregion ist heute die einzige Region, in der es einige Parlamente ganz ohne Frauen gibt. Vanuatu, Mikronesien, Papua-Neuguinea. Das hat mit den kulturellen Normen und Praktiken in diesen Ländern zu tun. Martin Chugong, der Generalsekretär der IPU, sagt, es brauche mehr Anstrengungen, um die politische Vertretung von Frauen zu stärken.
Dietrich Karl-Meurer war das mit Daten zur Zahl der Frauen in den Parlamenten international anlässlich des heutigen Weltfrauentags. Ein Erdbeben hat auf der portugiesischen Insel Madeira schwere Schäden verursacht. Verletzt wurde wohl niemand. Oliver Neuroth hat weitere Informationen.
Rund 10 Straßen auf der Insel mussten gesperrt werden, vor allem solche, die an Steilküsten vorbeiführen. Felsbrocken hatten sich gelöst und stürzten auf die Fahrbahn. An anderen Stellen riss durch die Erdstöße der Asphalt auf. Anwohner berichten in portugiesischen Medien von leichten Schäden an und in ihren Häusern. Gegen 21 Uhr Ortszeit hatte gestern die Erde auf Madeira gebebt, mit einer Stärke von 5,1. Tausende Menschen liefen aus Sorge aus ihren Häusern. Mitarbeiter von Krankenhäusern und Einkaufszentren erzählen, sie hätten befürchtet, die Gebäude würden einstürzen. Kräftige Erdbeben sind auf der Insel ungewöhnlich. Zuletzt hatte sich ein vergleichbares dort vor knapp 45 Jahren ereignet. Das Epizentrum dieses Bebens lag im Atlantik, etwa 40 Kilometer südlich von Madeira. Die Erdstöße waren auch auf den Kanarischen Inseln zu spüren, etwa auf Teneriffa und La Palma. Geologen weisen darauf hin, dass die Insel Madeira einen vulkanischen Ursprung hat. Der Vulkan schlummere nur, er sei nicht völlig inaktiv. Daher könnten Erdbeben in der Region durchaus vorkommen. Madeira ist wegen des milden Klimas vor allem bei Touristen aus Nord- und Mitteleuropa beliebt, auch bei vielen Deutschen.
Ein Erdbeben auf Madeira hat Schäden angerichtet. Oliver Neuroth hat die Informationen dazu geliefert. 18:34 Uhr ist es. Wir kommen zum Sport. Noch, muss man ja sagen, unbeeindruckt vom Coronavirus und trotz der anderweitigen Empfehlung des Gesundheitsministers Spahn geht dieser aktuelle Spieltag der Fußball-Bundesliga heute zu Ende. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Eine Überraschung ist heute Nachmittag aber ausgeblieben, oder?
Ja, genau. Der FC Bayern München gewinnt nämlich zu Hause gegen den FC Augsburg mit 2:0. Noch völlig unbeeindruckt von Viren und sonstigen Diskussionen, die es unter der Woche gegeben hat. Und damit halten sich die Bayern die Konkurrenz aus Dortmund vom Leib. Die Dortmunder hatten ja gestern gewonnen und waren rangerückt, aber jetzt sind die Bayern wieder weggerückt. Auch wenn es die Münchner lange Zeit spannend gemacht haben. Edgar Endres berichtet.
Bis zur Nachspielzeit müssen die Bayern-Fans zittern, weil die Stürmer nach dem 1:0 durch Thomas Müller in der 53. Minute mehrere Großchancen Mitte der zweiten Halbzeit liegen lassen. Und hätte Florian Niederlechner kurz darauf seine Megachance für Augsburg gemacht, wer weiß, Trainer Martin Schmidt.
Der Gegner hat davor, Bayern hat davor Chancen, um mit 2-3 Toren wegzuziehen. Hat aber nicht. Wir hatten das nötige Spielglück, der nötige Torwart, der uns im Spiel gelassen hat. Und so war das Spiel am Ende offen, auf dem Tablett. Einen Punkt mitzunehmen haben wir nicht geschafft. Ich glaube trotzdem, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war, auch wenn es heute dafür noch nichts gab.
Die Bayern spielen lange fahrig, lustlos und ohne Biss und Tempo. Vor allem in der Mauer in der ersten Halbzeit. Zum Glück macht dann in der Nachspielzeit Leon Goretzka die 3 Punkte fest. Erfolgscoach Hansi Flick will gar nicht lange darüber diskutieren, bedankt sich aber ausdrücklich beim Torhüter Manuel Neuer im Duell gegen Niederlechner.
Dank Manu haben wir das 1:0 halten können und zum Schluss einfach auch durch eine schöne Aktion das 2:0 zu machen. Also von daher zählt einfach, dass wir 3 Punkte geholt haben und jetzt mit 4 Punkten Führung die Tabellenspitze besetzen.
So bauen die Münchner ihren Vorsprung sogar leicht aus, freuen sich auch, dass die Fanproteste im Rahmen geblieben sind und sie dieses knifflige Derby schadlos überstanden haben.
Aus München Edgar Endres und im zweiten Spiel des Abends steht es zwischen Mainz und Düsseldorf nach 35 Minuten 0:0. In der Handball-Bundesliga hält unterdessen der THW Kiel Kurs. Der Tabellenführer gewinnt das Topspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 27:21 und hat immer bessere Chancen auf den Titel, wie Thomas Kos berichtet.
Großer Jubel bei den 10.000 Kieler Fans und den THW-Spielern, denn die erste Meisterschaft seit 2015 rückt immer näher. Der Rekordmeister gewinnt dieses Topspiel gegen die Mannheimer aufgrund einer deutlich besseren Leistung im zweiten Durchgang verdient. 13:15 hieß es vor den 10.000 zur Pause. Dann kam der THW konzentriert und entschlossen aus der Kabine. 5 Tore in Folge. Ein starker Torwart Niklas Landin und Kapitän Duvniak mit wichtigen Toren sorgten für eine beruhigende Führung im zweiten Durchgang. Die Abwehr insgesamt stark. Ganze 6 Gegentore in Halbzeit 2. Damit gehen die Kieler Handballer 8 Spieltage vor Saisonende als souveräner Tabellenführer in die Länderspielpause.
Aber noch ist die Entscheidung in der Liga nicht gefallen, denn der erste Verfolger, der amtierende Meister aus Flensburg, gewinnt bei den Füchsen Berlin. Christian Riedel.
Von 9.000 Zuschauern hieß es am Ende 35:33 für die Gäste aus dem hohen Norden. 15:15 zur Halbzeit. Die 9.000 Zuschauer feierten ihre Mannschaft, feierten die Füchse noch lange nach dem Abpfiff der Partie und hatten ihre Schuldigen für die Niederlage schnell gefunden, nämlich die beiden unparteiischen Hans-Peter Brodbeck und Simon Reich, die es nicht immer einfach hatten, aber es sich auch nicht leicht gemacht haben. Bester Werfer bei den Flensburgern Marius Steinhauser mit 11 Treffern, davon 8 verwandelte 7 Meter. Bei den Berlinern Kapitän Hans Lindberg 10-mal getroffen, davon 5 7 Meter.
Lauter Jubel bei den Handballern in Berlin, Stille hingegen in Novo Mesto beim Biathlon-Weltcup. Keine Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke wegen Covid-19. In die Stille hinein laufen aber trotzdem bei den Massenstarts der Frauen und Männer 2 Deutsche aufs Podest. Thomas Kunze.
Das war doch nochmal ein sehr erfreulicher Abschlusstag für die deutschen Biathleten in Novo Mesto. Arndt Peiffer und Franziska Preuß sorgten mit ihren jeweils 3. Plätzen in den Massenstartrennen für ziemlich gute Laune. Arndt Peiffer hatte am Schießstand fast alles im Griff. Die ersten 3 Einlagen verliefen perfekt. Deswegen war sogar kurz mal der Sieg drin. Ein Fehler im letzten Anschlag aber sorgte dann für einen kleinen Rückstand und dafür, dass sich Peiffer auf tiefer Strecke den 3. Platz zum Ende hart erkämpfen musste. Der Sieg ging an den Norweger Johannes Thingnes Bø. Bei den Frauen jubelte dessen Landsfrau Tiril Eckhoff über Platz 1. Kurz dahinter rutschte Franziska Preuß als 3. über die Ziellinie. Preuß musste wie Arndt Peiffer auch nur einmal in die Strafrunde. Der Rest waren konzentrierte Schießeinlagen und eine beherzte Leistung in der Loipe. Dieser 3. Rang ist gleichzeitig das beste Saisonresultat für Franziska Preuß.
Währenddessen konnte in Oslo weder Ski gesprungen werden, noch in Kvitfjell Super-Ski gefahren werden. Alles abgesagt wegen des Wetters. Glück für die Sportarten, die ein Dach über den Kopf haben. Eishockey ist wetterunabhängig. Und deswegen haben die letzten Spiele der deutschen Eishockey-Liga stattgefunden, bevor es in die Playoffs geht. Mit dabei die Eisbären Berlin und die Penguins Bremerhaven. Und die Berliner haben nach dem 4:3-Sieg heute gegen Bremerhaven ein etwas besseres Gefühl, bevor es dann wirklich losgeht.
Es war ein munteres und offensives Spiel, das beide Mannschaften den über 14.000 Zuschauern in der ausverkauften Halle in Berlin geboten haben. Beide Teams wollten mit einem Erfolgserlebnis die Hauptrunde abschließen und in die Playoffs starten. Am Ende freuen sich die Eisbären über einen 4:3-Erfolg, den sie sich verdient haben, weil sie zwar teilweise etwas nachlässig in der Defensive agierten, aber dennoch in den ersten beiden Dritteln am Drücker waren. 4:3 stand es nach 40 Minuten. Im Schlussdrittel hatten die Gäste noch einige Chancen, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Die Eisbären treffen jetzt im Playoff-Viertelfinale auf Düsseldorf. Bremerhaven kriegt es mit Straubing zu tun.
Ein Bericht von Carsten Steinmetz und die erste Etappe der Radrundfahrt Paris-Nizza hat der Deutsche Maximilian Schachmann gewonnen im Zielsprint. Und mehr Sport dann um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion war das. Und im Kommentar schließen wir dann an. Da geht es dann um die Bundesliga, die trotz Corona weiter spielt, der Ball rollt. Die Sendung Information am Abend geht zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören. Ich bin Petra Enzminger. Schönen Abend noch.